Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Info 3 Abend.
Optimistischer als auch schon, so blickt die UBS nach vorne, trotz Milliardenverlust, trotz fehlendem Vertrauen der Kunden. Keine Entwarnung, das Bundesamt für Gesundheit rechnet weiter mit einer massiven Ausbreitung der Schweinegrippe. Flugzeugunglück in Thailand, ein Ferienflieger rast bei der Landung in ein Gebäude, ein Schweizer Tourist wird verletzt. Das Wetter morgen ist es in der ganzen Schweiz sonnig. Am Mikrofon sind Daniel Hof und Georg Aufdermauer. Ja, die Nachrichten.
Die Grossbank UBS schreibt weiterhin rote Zahlen. Konzernchef Oswald Grübel sieht jedoch sein Finanzinstitut trotzdem auf den Weg in die Gewinnzone. Der Verlust der UBS für das zweite Quartal wurde mit 1,4 Milliarden Franken ausgewiesen. Im ersten Quartal betrug der Verlust 2 Milliarden Franken. Laut Grübel ist der Verlust vor allem auf Wertberichtigungen auf eigenen Schulden, Restrukturierungskosten und Kosten im Zusammenhang mit dem Verkauf eines Unternehmens in Brasilien zurückzuführen. Insgesamt gesehen sei das Resultat der UBS aber sehr gut, betonte Grübel. In der Schweiz ist das Leben auch im Juli günstiger geworden. Vor allem wegen des Ausverkaufs ging die Teuerung, aufs Jahr berechnet, um 1,2% zurück. Im Juni haben die Amerikaner etwas mehr Geld ausgegeben, obschon sie weniger verdient haben. Um 0,4% stiegen die Konsumausgaben im Vergleich zum Vormonat, wie das US-Handelsministerium mitteilte. Im Mai hatte der Zuwachs noch 0,1% betragen. Die persönlichen Einkommen sanken im Juni so stark wie seit 4,5 Jahren nicht mehr. Die Behörden begründeten die gesteigerte Konsumlust der Amerikaner mit einem Sondereffekt. Im Mai hatten alle Rentner eine Einmalzahlung erhalten. Die Bundesbehörden gingen von einer weiteren Ausbreitung der Schweinegrippe in der Schweiz aus. Nach Angaben des Bundesamtes für Gesundheit, BAG, gibt es inzwischen Hinweise aus einzelnen Ländern, dass die Zahl der Neuansteckungen wieder etwas zurückgeht. Die Schweiz sei jedoch nach wie vor von einer Reihe von Ländern umgeben, in denen die Zahl der Fälle weiter zunehme. Insgesamt gab es in der Schweiz bis heute 527 bestätigte Schweinegrippefälle. Bei 4 Patienten nahm die Krankheit einen schweren Verlauf. Nach einem Brandanschlag auf das Jagdhaus von Novartis-Konzernchef Daniel Vasella ermittelt die österreichische Polizei gegen militante Tierschützer. Das Tiroler Landeskriminalamt hat nach seinen Angaben aber noch keine konkreten Hinweise auf die Täter oder ein Motiv. Vor einer Woche hatten vermutlich englische Tierschutzaktivisten das Grab von Vasellas Eltern in Chur geschändet. Laut Novartis haben sich die Fälle von Beschädigungen an Autos und Häusern von Novartis-Mitarbeitern sowie an Novartis-Einrichtungen in letzter Zeit etwas gehäuft. Die Datenaffäre bei der Deutschen Bahn ist noch nicht ausgestanden. Die Bahn habe Krankendaten von Mitarbeitern der Sicherheitsabteilung gesammelt, teilt das Unternehmen mit. Die Informationen seien zudem innerhalb des Konzerns weitergegeben worden. Die Deutsche Bahn räumt ein, dass diese Daten eigentlich gar nicht hätten gesammelt werden dürfen. Deshalb seien die verantwortlichen Mitarbeiter entlassen worden. Auf der thailändischen Ferieninsel Koh Samui ist ein Passagierflugzeug der Bangkok Airways während eines Unwetters bei der Landung verunglückt. Der Pilot kam dabei ums Leben, zahlreiche der knapp 70 Passagiere und Besatzungsmitglieder wurden verletzt. Nach Angaben von Bangkok Airways stammen 6 der Verletzten aus Europa. 2 Briten, ein Schweizer und ein Italiener hätten sich beim Aufprall die Beine gebrochen. Die Maschine war von der Rollbahn abgekommen und in ein Flughafengebäude geprallt. Das Schweizerdorf Riemenstaden bleibt bis auf Weiteres von der Umwelt abgeschnitten. Dies nachdem Geröllmassen die Zufahrtsstraße zwischen Sisikon und Riemenstaden gestern Abend an 4 Stellen verschüttet hatten. Wieder offen ist hingegen die Axensstraße zwischen Brunnen und Flühlen. Diese war bis am Mittag gesperrt, nachdem die Fahrbahn mit Schlamm bedeckt worden war. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index stand kurz vor Schluss bei 5.915 Punkten minus 0,9%. In New York steht der Dow Jones Index bei 9.280 Punkten minus 0,1% und der Nasdaq bei 2.002 Punkten minus 0,4%. Der Euro wird zu 1 Franken 52,80 gehandelt, der Dollar zu 1 Franken 0,609.
Info 3 Abend. Die Themen.
Während viele Banken schon wieder Geld verdienen, macht die UBS immer noch Verluste. Wann ist die UBS wieder in den schwarzen Zahlen? Oswald Grübel.
Ich wünsche, ich könnte Ihnen das genau vorhersagen. Und das Einzige, was ich Ihnen versichern kann, ist, dass wir jeden Tag daran hart arbeiten.
Dann, auch wenn das Schweinegrippevirus weniger ansteckend scheint als auch schon, der Bund rechnet immer noch mit Masseninfektionen. Und zum Schluss schießen wir scharf. Der britische Geheimdienst wird 100 Jahre alt. Ganz real und nicht bloß fiktiv mit James Bond. Gleich.
Das Wetter für die ganze Schweiz morgen sonnig bei 26 bis 29 Grad. Die RS3-Verkehrsinformation von 17.06 Uhr. In der Ostschweiz auf der 1 in Richtung St. Gallen stockender Verkehr nach einem Unfall zwischen Münchwilen und Wil. Dann Stau oder stockender Verkehr wegen Verkehrsüberlastung an auf diesen Strecken. Region Zürich auf der 1 Richtung Bern zwischen Zürich-Seebach und Zürich-Affoltern. Und auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthard-Südportal in Airolo in Richtung Norden.
Info 3 Abend.
Eine Überraschung war dieser Quartalsverlust der UBS nicht. Schon länger hatte die Grossbank gesagt, sie werde auch Ende Juni wieder ein Loch in der Kasse haben. 1,4 Milliarden Franken sind es, wie gesagt. Frage an deres Wirtschaftsredaktor Beat Zoltermann. In den letzten beiden Wochen hat eine ganze Reihe von internationalen Banken Gewinne gemeldet. Warum hingegen macht die UBS immer noch Verluste?
Ja, das mag auf den ersten Blick erstaunen, denn es leiden ja tatsächlich alle Banken unter dieser Finanzkrise und der Wirtschaftskrise. Aber die UBS ist anders als andere Banken gleich in zwei wichtigen Geschäftsfeldern besonders hart betroffen von all dem. Da wäre zum einen die Vermögensverwaltung und der ganze Steuerstreit mit den USA und da wäre zum anderen das Investmentbanking, das besonders tief im Subprime-Sumpf steckte.
Reden wir mal über das Investmentbanking, wo andere Banken Gewinne machen. Warum kommt die UBS dort nicht aus dem Strudel heraus?
Die UBS ist immer noch sehr stark mit sich selber und mit Aufräumarbeiten im Investmentbanking beschäftigt. Zum Teil aus eigenem Antrieb, um wieder profitabel zu werden. Zum Teil aber auch, weil das die Finanzmarktaufsicht so verlangt, die FINMA, damit die Bank wieder etwas schrumpft auf eine gesündere Größe. Diese Beschäftigung mit sich selber hat dann aber auch zur Folge, dass die UBS sich derzeit weniger als andere Banken ums aktuelle Geschäft kümmern kann. Das schlägt sich negativ auf die Zahlen nieder. Zudem sind wichtige Angestellte zur Konkurrenz übergelaufen, die fehlen der UBS und auch das schlägt negativ aufs Investmentgeschäft Zahlen nieder.
Der zweite Negativfaktor scheint die Vermögensverwaltung zu sein. Besonders im Ausland verlieren die Kunden weiterhin das Vertrauen in die UBS. Warum vertrauen die Kunden der Bank nicht?
Es sind vor allem die Superreichen aus Europa und den USA und die sogenannten institutionellen Anleger, das sind Pensionskassen oder Versicherungen, sie sind schlicht verunsichert und das liegt auf der Hand, das ist eben wegen dieses Steuerstreits mit den USA im zweiten Quartal, das ist ja eben schon abgeschlossen, da war noch absolut offen, wie dieser ganze Konflikt endet, auch jetzt weiß man es noch nicht so genau, aber hoffentlich kommt das zu einem Happy End. Dazu kommt noch, dass die UBS gezwungen ist, ihr Geschäftsmodell im Vermögensverwaltungsgeschäft zu überdenken und neu auszurichten, vielleicht auch weniger aggressiv aufzutreten und den Beratern auch etwas besser auf die Finger zu schauen als in der Vergangenheit. Das führt dann dazu, dass als Ersatz für die ausgefallenen Gelder vielleicht auch weniger neues Geld hineinkommt, unter dem Strich dann eben zu diesen Abflüssen führt.
Vor diesem weiterhin nicht wirklich guten Hintergrund, wo steht die UBS heute?
Sicher nicht mehr am Abgrund. Die UBS konnte ihr Geschäft stabilisieren und hat rein operativ im zweiten Quartal sogar schwarze Zahlen geschrieben. Aber eben unter dem Strich, und das zählt letztlich, steht immer noch ein Milliardenverlust. Die UBS hat die Trendwende also noch nicht geschafft und es ist offen, wie rasch dies gelingt. Sogar die UBS-Chefs wollten hierzu keine klaren und verbindlichen Aussagen machen heute, außer möglichst schnell.
Einschätzungen von Beat Zoltermann waren das.
Info 3 Abend.
Die Schweiz bereitet sich auf eine große Schweinegrippe-Epidemie vor. Die Behörden rechnen damit, dass im Herbst hierzulande bis zu 2 Millionen Menschen krank werden könnten. Ob dieses Szenario auch eintrifft, ist fraglicher als auch schon. Denn auf der südlichen Halbkugel, dort, wo es zurzeit die meisten Schweinegrippekranken gibt, dort verbreitet sich das Virus nicht so schnell wie befürchtet. Was heißt das jetzt für die Schweiz? Freddy Gasser.
Gut gelaunt trat heute Nachmittag Direktor Thomas Zeltner vom Bundesamt für Gesundheit vor die Medien. Die Schweiz, so betonte er, sei auf die kommende Schweinegrippe-Epidemie gut vorbereitet.
Viel sozusagen epidemiologisch Aufregendes hat es in den letzten Wochen nicht gegeben. Es ist einfach so, die Pandemie schreitet fort, stetig. Es zeigt sich, dass sie gewissen Orten sozusagen den Peak überschritten hat und die Fälle etwas zurückgehen. Auf der anderen Seite zeigt sich eben auch, dass diese Prognose, die wir hatten, dass die Erkrankungsfälle jetzt in den warmen Monaten in Europa zurückgehen, so sich nicht bestätigt hat.
Unter den 527 bekannten Schweinegrippefällen in der Schweiz seien 4 schwerwiegend. Diese Patienten seien im Spital behandelt worden. Tatsächlich steht der Grippeschutz bei Firmen, Behörden und Spitälen seit Wochen zuoberst auf den Traktandenlisten. Und auch die Schulen rüsten sich für einen Schulanfang ohne Händeschütteln, dafür mit Händewaschen und nur noch ins Wegwerftaschentuch niesen. Nur tatsächlich Erkrankte scheint es viel weniger zu geben, als die Pandemiepläne berechnet haben. In Argentinien etwa gingen erste Schätzungen von rund 100.000 Schweinegrippekranken aus. Bis gestern wurden der Weltgesundheitsorganisation WHO aber nur 11.000, neunmal weniger gemeldet. Sind auch die Schweizer Schätzungen zu hoch? Nein, betonte Patrick Mattis, Leiter Pandemievorsorge beim BAG.
Das, was natürlich die WHO ausweist, sind nach wie vor laborbestätigte Fälle. Das ist eine kleine Zahl zu der tatsächlich Erkrankten. Wir haben verlässliche Daten aus Chile, die zeigen, dass durchaus 1 bis 2 Millionen Personen in der Schweiz sich infizieren könnten und krank werden könnten.
Die Kritik, das Worst-Case-Szenario der Schweiz rechne mit viel zu hohen Annahmen, lässt auch Katrin Mühlemann nicht gelten. Für die Co-Direktorin des Institutes für Infektionskrankheiten an der Universität Bern sind die Schätzungen von bis zu 2 Millionen Erkrankten nicht relevant.
Die relevanteren Zahlen sind, wie viele Personen werden schwer erkranken, sodass sie eine ärztliche Betreuung brauchen oder sogar eine Spitalbetreuung. Weil das sind die Herausforderungen für unser Gesundheitssystem und dort müssen wir versuchen, gerecht zu werden.
Realistische Annahmen für die Ausbreitung der Schweinegrippe seien aber erst dann möglich, wenn man den Verlauf in ähnlichen Ländern kenne. Dafür aber sei es noch zu früh.
Freddy Gasser. Alles, was man über die Schweinegrippe wissen will, gibt's bei uns im Internet. info3.drs.ch.
Info 3 Abend.
Sie haben Abkürzungen wie CIA, KGB oder MI6. Abkürzungen, die für die Namen berühmt-berüchtigter Geheimdienste stehen. Spionage gehört zu den ältesten Handwerken überhaupt, weil letztlich kein Land dem anderen über den Weg traut und deshalb Spione auf der Lohnliste hat. Als erste schufen die Briten einen professionellen Geheimdienst, vor 100 Jahren, aus Angst vor den Deutschen. Der Secret Service hat ein Renommee wie kein anderer, wegen Erfolgen, blamabler Pannen und auch wegen James Bond. Fredrik Steiger.
Ob der britische Geheimdienst, der Secret Intelligence Service, tatsächlich vor exakt 100 Jahren geschaffen wurde, ist nicht aktenkundig. Denn auch die Gründung war natürlich ein Geheimnis. Ebenso wie der Name des ersten Chefs, Mansfield Smith Cummings, der aber stets nur abgekürzt als C bezeichnet wurde. Bis 1994 weigerte sich Großbritannien sogar, die Existenz eines Geheimdienstes zuzugeben. Und von den Chefs, der heute in MI5 für die Terrorabwehr und MI6 für den Auslandgeheimdienst aufgeteilten Organisation, wurden bis vor kurzem weder Bilder veröffentlicht noch Namen genannt. Der Berühmtheit schadete das nicht. Was auch mit schillernden Agenten im Dienste ihrer Majestät zu tun hatte, allen voran ein gewisser
Bond. James Bond.
Doch nicht nur Bond, Smiley, Tweed und wie sie alle hießen, sorgten für Schlagzeilen, sondern auch die real existierenden und für Russland als Doppelagenten spionierenden Kim Philby, Guy Burgess oder George Blake. Der Kalte Krieg war die Hochblüte der Schlapphüte. Dabei galten die britischen Dienste stets als etwas flinker und cleverer als die bürokratische amerikanische CIA. Gegenüber BBC Radio 4 erklärt eine der damals raren Agentinnen ihre Motivation. Der Feind, der interessanteste Feind, Russland. Auch die Russen selber hätten sie interessiert. die doch ganz anders seien als die Sowjetideologie, die sie gehasst habe. Der heutige MI6-Chef Sir John Scarlett meint:
The risk in the Cold War was of course a surprise. What nobody wanted was to be surprised.
Das größte Risiko habe damals darin bestanden, vom Feind überrascht zu werden. Die Geheimdienste hätten mit ihrem Wissen viel dazu beigetragen, dieses gefährliche Risiko zu verringern. Inzwischen ist auch der britische Geheimdienst nicht mehr wirklich geheim. Zum Jubiläum ist gar ein Buch geplant. Auf der Webseite kann man sich als Spion bewerben. Hingegen ist der Dienst zunehmend umstritten. Die Berichte über angebliche irakische Massenvernichtungswaffen zu Saddam Husseins Zeiten waren wenig rühmlich. Und zumindest peinlich ist, dass man neulich erst nach der Ernennung des künftigen MI6-Chefs bemerkte, dass dessen Frau alle möglichen privaten Informationen auf Facebook aller Welt zugänglich gemacht hat, samt Bildern ihres Mannes in Badehose, der Schulen ihrer Töchter und ihrer Privatwohnung in London.
Info 3 war das, das Newsmagazin auf DRS3, DRS4 News und DRS Virus. Heute verantwortlich Martin Jordan, mein Name Daniel Hofer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.